Kein anderes Zeichen als das Zeichen des Jona, so hat es Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt. In den vergangenen beiden Treffpunkten Bibel haben wir über das Buch Jona miteinander gesprochen, haben es gelesen und gemerkt, was für ein ungewöhnliches und auch spannendes Prophetenbuch das ist. Im Mittelpunkt dieses Buches steht nicht die Botschaft des Propheten, da kommt eigentlich nur ein einziger Satz vor, was Botschaft dieses Propheten wäre, sondern es geht um die Geschichte dieses Mannes Jona, und diese Geschichte wird selbst zu einer Botschaft. Das Buch ist für alttestamentliche Verhältnisse ungewöhnlich weitläufig. Es tut sich den Lesern ein ganz großer Horizont auf. Aus dem kleinen Staat Juda soll der Prophet sich ins mondäne Ninive aufmachen, also in diese riesige Hauptstadt der Assyrer. Aber er macht tatsächlich eine noch viel größere Reise, eine viel weitere, quasi bis ans Ende der Welt, weil er Gott aus den Augen kommen will und diesen Auftrag nicht ausführen. Dabei erkennt er aber, so groß und so weit kann ich überhaupt nicht denken, als dass ich Gott aus den Augen kommen könnte. So groß und so weit kann ich nicht denken, dass ich aus der Reichweite von Gott herauskäme. Gott findet mich, wo ich auch immer bin. Jona hat versucht, seinen Willen durchzusetzen, aber er landet erst einmal in der Katastrophe. In der Katastrophe, wo das Schiff, auf dem er sich versteckt hält und mit dem er Gott aus den Augen kommen will, in einen fürchterlichen Sturm gerät und Jona deutlich merkt, dieser Sturm, der gilt mir, das ist mein Sturm. Dass Gott aber ein gnädiger Gott ist, einer, der retten und nicht vernichten will, das muss Jona erst noch lernen. Ich möchte heute die kleine Jona-Reihe aus dem Treffpunkt Bibel zum Abschluss bringen und dazu einen Abschnitt lesen, den wir übersprungen haben. Wenn die Geschichte des Jona vorher eine große Weitläufigkeit gehabt hat, so wird jetzt unsere Perspektive in dieser Geschichte verengt auf einen ganz engen Raum. Ich lese aus dem Buch Jona im Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, und das ist das Gebet des Jona im Bauch des Fisches. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Noch einmal, auf engstem Raum sind wir in diesem Kapitel 2. In einem Raum, in dem eigentlich gar nichts mehr zu sehen ist, wie auch im Bauch des Fischs ist finster. Jona war überzeugt davon, dass er nun sterben muss, als Strafe für seinen Ungehorsam. Er ist in die Wellen des wütenden Meers geworfen worden und dachte, nun ist's aus, nun muss ich ertrinken. Und dann ist er gerettet worden, wunderbar und für uns völlig unvorstellbar. Gerettet, ja, aber nicht unvermittelt wieder an die Luft gebracht. Nicht sofort so gerettet, dass er gleich wieder festen Boden unter den Füßen gehabt hätte. Stattdessen wird Jona von Gott in einen Raum versetzt, der mit überhaupt nichts zu vergleichen ist, was Jona je gesehen oder erlebt hat. Außer mit einem. Denn im Bauch ist Jona schon einmal gewesen, vor langer Zeit. In dieser dunklen, aber schützenden und warmen Höhle, in der Jona gar nichts machen konnte, außer einfach nur zu sein, zu wachsen und heranzureifen, bis es endlich Zeit war, ans Licht zu kommen. Im Mutterleib, da kann es gar nicht anders gewesen sein, als Jona es jetzt erlebt. Nur, dass er jetzt kein Baby mehr ist, stattdessen ist er jetzt ein erwachsener Mensch, ein Mensch mit Erfahrungen, ein Mensch mit einem eigenen Willen, ein Mensch, der seine eigenen Entscheidungen trifft, ein Mensch, der schon auf eigenen Beinen gestanden hat und der sich im wahrsten Sinn des Wortes auch abgenabelt hat und darum seinen eigenen Weg geht. Am Ende allerdings einen falschen Weg. Einen Weg, der ihn in diese aussichtslose, unmögliche Situation gebracht hat, in diese tiefe Krise, in der es ihm wirklich ans Leben ging. Gibt es in einer so schweren Krise, wo man buchstäblich auf dem Tiefpunkt angekommen ist, auf dem Grund des Meeres, gibt es da noch einen Neuanfang? Gibt es da so etwas wie eine Neugeburt? Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Das fragt viele Jahre danach der Pharisäer und Schriftgelehrte Nikodemus, den Jesus. Und Nikodemus, der ist sicherlich auch in einer Krise seines Lebens gewesen, als er das fragt. Mir scheint, dem Jona wird genau das geschenkt, dass er nochmal zurück darf in diese bewahrende und schützende Höhle, in der ein Menschenleben neu werden kann. Jona bekommt in der größten Krise seines Lebens, in seiner schlimmsten Depression, an der Berge Gründe unten am Meer, wo sich der Erde Riegel hinter ihm schließen, da bekommt er einen Raum, in dem er aufgefangen ist, in dem er geborgen ist, auch wenn er noch überhaupt nicht weiß, wie es denn nun weitergeht für ihn. Denn was weiß er denn im Bauch des Fisches davon, dass er nochmal wieder an Land gespuckt wird? Was weiß er schon davon, dass er das Licht des Lebens noch einmal sehen wird? Das Einzige, was er weiß und deutlich fühlt, hier bin ich geborgen, komme was wolle. Und in diesem geschenkten Raum kann Jona endlich zur Besinnung kommen. Er kann seine Gedanken und seine Gefühle sortieren. Er kann sich klar machen, was da eigentlich mit ihm geschehen ist, wie nahe er dem Verderben war. Er kann empfinden, wie weit er dabei von Gott weggekommen ist. Er sagt ja selber, ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen. Und er kann sich darauf besinnen, wie das selbstgemachte Chaos über ihm zusammengeschlagen ist. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Aber auch das ist ihm klar geworden. Seine Hilferufe, die sind nicht unbeantwortet geblieben. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Wie lange wird das wohl gedauert haben, bis aus seiner Besinnung ein Gebet wurde. Ich glaube kaum, dass das Gebet schon am Anfang seiner Zeit in der dunklen Fischhöhle stand. Das wird gedauert haben. Gerade dafür ist so ein Raum für die Besinnung ja wichtig. Wenn wir in eine Krise kommen, dann möchten wir immer gern, dass die so schnell wie möglich vorbei ist. Wir wollen so schnell wie möglich den Kopf wieder oben haben, so schnell wie möglich wieder auf den Beinen sein, so schnell wie möglich wieder ganz der Alte oder ganz die Alte sein. Aber wer das will, schnell wieder der Alte sein, der verkennt ja, wie sehr das Alte ihn dahin geführt hat in die Situation, in der er jetzt ist. Wer nach einer Krise wieder ganz der Alte sein will, für den hat sich die Krise eigentlich gar nicht gelohnt. Jona braucht und Jona bekommt den Raum und die Zeit zur Besinnung. Den Raum, wo er nichts machen kann, sich nicht bewegen kann, auch noch nicht sehen kann, nur sich besinnen. Natürlich muss so ein Raum nicht unbedingt ein Fischbauch sein. Es könnte auch ein dunkles Zimmer in der geraden Straße in Damaskus sein. So eins, in dem Paulus 3 Tage lang blind im Finstern wartet und fastet, bis ein alter Mann kommt, Hananias, und ihm die Hände auflegt und ihm die Augen wieder öffnet. Paulus ist danach nicht mehr der Alte. Aus dem Christenverfolger ist ein Christus-Nachfolger und ein Apostel geworden. Oder es könnte auch eine dunkle Phase im Leben eines Menschen sein, wo jemand merkt, alle meine Pläne sind nicht aufgegangen. Alle meine Lebensziele haben sich in Luft aufgelöst. Ich bin eigentlich ganz am Ende. Und dann gibt's vielleicht Menschen, die mir dann Raum geben und Zeit geben, dass ich mich besinnen kann, dass ich mich neu orientieren kann, die nicht schon gleich von mir wissen wollen, wie geht's denn jetzt weiter bei dir, sondern die mit Beten und viel Geduld dazu helfen, dass ich mich selbst und Gott neu finden kann. Habt ihr sowas schon erlebt? Ich habe das schon erlebt. Ich denke an meine Ärztin vor 2 Jahren, mit der ich gar nicht zufrieden war und der ich doch so dankbar dafür bin, dass sie mir gesagt hat, und ich schreibe sie jetzt krank, egal ob sie das wollen oder nicht. Ich habe noch verhandelt, habe das Maß des Krankschreibens kleiner haben wollen und sie hat gesagt, nein. Ich wollte nur eine Woche zur Besinnung haben und sie hat gesagt, nee, ich schreibe sie jetzt erstmal für 3 Wochen krank. Und als die 3 Wochen um waren, da wusste ich, ich brauche noch viel mehr. Und ich bin dankbar für die Menschen, die damals dafür gesorgt haben, dass ich komplett abgeschirmt war, dass keiner mehr an mich rankommen konnte mit Fragen und Forderungen. Und ich bin dankbar für die Menschen, die mir gesagt haben, ich gehe mit dir spazieren und du brauchst überhaupt nicht zu reden über das, was dich in Unruhe versetzt hat, sondern du kannst über irgendwas reden. Ich sorge dafür, dass du dich ein bisschen bewegst. Gut, wenn es solch einen Raum gibt, wo ich zur Besinnung kommen kann, wo Menschen mir helfen, dass ich abgeschirmt, geschützt bin, wo ich mich selbst und Gott neu finden kann. Bei Jona ist so faszinierend, als sich schließlich sein Gebet formt. Und dieses Gebet die dunkle Höhle erfüllt, bis schließlich der ganze Fisch voll Gesang ist, da sind's lauter Psalmworte, die Jona aneinander reiht. Jona singt einen Psalm, allerdings keinen eigenen. Jona leiht sich die Worte für sein Gebet aus vielen anderen Psalmen. Und doch wird das dann zu seinem eigenen Psalm. Denn die vielen Worte aus alten Psalmen, die verbinden sich jetzt mit dem, was er selbst erlebt hat. Sie werden zu seiner eigenen Erfahrung. Wann Jona diese Worte wohl gelernt hat, wie oft er diese Psalmen vielleicht schon aufgesagt hat, ohne dass sie ihm irgendetwas bedeutet haben. Vielleicht hat er sich gedacht, ach, das alte Zeug, alles so alte Gebete, was soll einem das schon helfen? Und dann erlebt er, wie das in seiner Krise zu seinen eigenen Worten wird. Zum Beispiel Psalm 42. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen gehen über mich. Das ist ja genau das, was Jona erlebt. Aber in seinem Gebet wird das dann zur Erkenntnis und auch zu dem Bekenntnis, dass Gott selbst in der schrecklichsten und bedrohlichsten Krise immer noch da ist, dass er ihm immer noch begegnet. Es sind eben seine Fluten und seine Wasserwogen. Gott lenkt das. Auch das Gefühl, von Gott verlassen zu sein, teilt Jona mit vielen Menschen in der Bibel. Jona erlebt, Gott ist meinen Augen, ist meinem Verstand, meinem Gefühl nicht einfach immer und ohne weiteres fassbar. Gott ist auch ein verborgener Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das musste sogar Jesus am Kreuz schreien. Und doch gehört auch die Rettung zur Erfahrung, die Jona mit vielen Menschen der Bibel teilt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. All diese Worte leiht Jona sich aus verschiedenen alten Psalmen. Und ich denke mir, wie dankbar kann man sein, wenn man in der Krise die Worte zum Beten nicht selber erfinden muss, sondern sie sich leihen kann aus den Gebeten der Bibel, aus alten Liedern und neuen Liedern. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Glaubt ihr, auf solche Worte kann man verzichten, weil die zu altmodisch sind? Es mag die Situation kommen, wo man sie dringend braucht und wo es gut ist, dass man sie irgendwann einmal gelernt hat, auch wenn man auswendig lernen damals vielleicht nicht so toll fand. Für Jona wird ein Fisch die überraschende Rettung. Das ist sehr, sehr seltsam. Nicht nur, weil wir heutigen uns sowas schlecht vorstellen können, sondern weil wir vor allem bedenken müssen, was haben denn die Menschen damals sich vorgestellt? Wenn von irgendetwas keine Rettung zu erwarten war, dann von einem großen Fisch. Da ist nicht etwa ein Wal gemeint, sondern eins der schrecklichen Meeresungeheuer, das den Jona verschlingt. Und Meeresungeheuer, die stehen in der Bibel, genauso wie das aufgewühlte Meer selber, für das Chaos, dem der Mensch nichts mehr entgegensetzen kann. Ins Meer geworfen werden und dann auch noch von einem Meerungeheuer verschlungen zu werden, das ist ja keine Rettung. Das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Aber in diesem größten denkbaren Schrecken verwirklicht sich für Jona Gottes Bewahrung. Jona hatte schon auf dem Schiff spüren können, wie für ihn Psalm 139 Wirklichkeit wird. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ja, Gott kann man nicht aus den Augen kommen. Aber nun erlebt er im Bauch des Meeresungeheuers, Finsternis ist nicht finster bei dir. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Die Rettung im Fisch bringt zum Ausdruck, auch wenn das über uns kommt, was wir am meisten fürchten, wovor wir am meisten Angst haben, Gott kann uns darin begegnen und Gott kann uns darin bewahren. Ja, er kann uns so darin begegnen, dass wir verwandelt werden, verwandelt wieder daraus hervorgehen und sich uns ein neuer Lebensweg öffnet. Nach 3 Tagen wird Jona vom Fisch wieder an Land gespuckt. Und diese 3 Tage sind in der biblischen Prophetie ein ganz wichtiger Gedanke. Bei Hosea heißt es, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Gottes Rettung kommt am 3. Tag. Das ist eine Erfahrung in der Bibel, in der es sicher nicht um Kalendertage geht. Es geht um die Erfahrung, Gott mutet uns eine Zeit der Not zu, eine Zeit der Krise. aber er lässt uns darin nicht allein. Diese Zeit kann eine schwere, eine angsterfüllte Zeit sein. Aber Gott kann uns darin helfen, neu zur Besinnung zu kommen, zur Umkehr zu finden. Diese Zeit ist jedenfalls keine endlose Zeit. Gott lässt einen neuen Tag anbrechen, an dem er uns wieder aufrichtet. Gott lässt einen Tag anbrechen, an dem wir vor ihm leben werden. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, so heißt es im christlichen Glaubensbekenntnis. Der Apostel Paulus setzt an dieser Stelle noch hinzu, wir glauben, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Die Auferstehung Jesu, die entspricht dem Eingreifen Gottes zu unserer Hilfe nach der Schrift, nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Und dieses Zeugnis hält Jesus nur den Pharisäern und Schriftgelehrten entgegen, die ihn nach einem Zeichen fragen. Sie wollen was Überzeugendes, ein überzeugendes Zeichen von Jesus haben. Und Jesus verweist sie auf das Zeichen des Propheten Jona, der 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches war. Genau wie Jona im Bauch des Fisches, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Aber in diesem Zeichen, da können die Schriftgelehrten und Pharisäer überhaupt nichts erkennen, was irgendwie mit Rettung zu tun hätte, irgendetwas, das ihnen zum Glauben helfen könnte. Genauso wie die Menschen der Antike im Verschlucktwerden durch ein Ungeheuer kein Zeichen der Rettung sehen konnten. Das Kreuz, das ist doch kein Zeichen der Rettung. Dabei ist das Kreuz das sprechendste Zeichen dafür, dass Gott uns auch in unserer Todesnot nahe kommt. Jesus hat alle Not mit uns geteilt, auch die Todesnot. Und Jesus hat die Schuld, all das, was uns von Gott trennt, als das, was uns in unsere Krisen reinbringt, auf sich genommen. Jesus ist für uns gestorben, und Gott hat ihn am dritten Tage auferweckt von den Toten. Und darum kann der Apostel Paulus die Taufe so deuten. Wisst ihr nicht, dass ihr auf Christi Tod getauft seid? So sind wir ja mit ihm begraben in der Taufe durch den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also, wir mögen in die Krise kommen, wir mögen dahin kommen, wo es uns denkbar schlecht geht. Wir müssen in der Krise nicht ertrinken, weil Jesus uns auch darin nahe kommt. Wir haben Anteil an Jesu Tod und an seinem neuen Leben. Dass er für uns gestorben und auferstanden ist, das gilt für uns, das ist das Zeichen des Jona. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Diese Frage stand am Anfang. Jesus beantwortet die Frage des Nikodemus mit einem klaren Ja. Neugeburt ist möglich, aus Wasser und Geist. Du kannst ein neuer Mensch werden, wenn dir der rettende Gott begegnet. In Jesus kommt er in deine tiefsten Krisen, selbst in deine Todesnot, wo alle Wasser über dich gehen. Jesus schenkt uns seinen Geist. Jesus schenkt uns neu den Atem des Lebens ein. Das ist das Zeichen, an dem wir uns festhalten können. Amen.